Queen Elizabeth II. Ist verstorben. König Charles ist erkrankt, Prinzessin Kate ebenfalls und dann ist da ja noch der Brexit. Großbritannien macht bewegte Zeiten durch. Eine Konstante der vergangenen 14 Jahre war aber die Regierungspartei. Die Tories stellen seit 2010 den Premierminister. Wobei das mit der Konstante auch mit Vorsicht über die Lippen kommt. David Cameron schien vom Brexit-Votum überrascht. Boris Johnson regierte häufig aus dem Bauch heraus. Rishi Sunak scheint glücklos und Theresa May und Liz Truss, wer war das noch gleich? Doch schon bald kommt noch mehr Wirbel in die Politik. Großbritannien wählt das Unterhaus. Am 4. Juli ist es soweit und die Zeichen stehen auf Wandel. Dazu begrüßen wir unseren Redakteur Colin McMahon. Er ist gerade aus London zugeschaltet. Hallo.
Ja, hallo Benjamin.
Die Konkurrenz von der Labour-Partei bezeichnet die Tories als Chaostruppe. Welches Fazit würdest du nach 14 Jahren ziehen?
Ja, das ist wirklich erstaunlich, dass Labour diese Wende geschafft hat, weg von der Zeit des doch sehr linken Jeremy Corbyn hin zu einem Mann der Mitte. Keir Starmer schafft das, was Tony Blair früher geschafft hat, die Mitte der Gesellschaft anzusprechen und die Tories jetzt wirklich in Bedrängnis zu bringen. Sie befürchten jetzt sogar eine sogenannte Supermehrheit bei den Wahlen, also über 2/3 Mehrheit für Labour. Und die Tories malen schon alle möglichen Schreckgespenster an die Wand, dass vielleicht 18 Jahre lang Labour durchregieren wird und die Wahlen abschaffen.
Premierminister Rishi Sunak hat die Neuwahlen auf den 4. Juli gelegt, obwohl seine Umfragewerte nicht gut sind. War das etwas voreilig von ihm?
Ja, also das ist ähnlich wie bei vielen europäischen Parteien. Man sieht so ein bisschen seine Fälle davon schwimmen und denkt sich, je früher die Wahlen, desto besser. Das ist in Frankreich zum Beispiel auch so gewesen. Aber das scheint jetzt ein bisschen nach hinten loszugehen, weil Nigel Farage den Konservativen so ein bisschen in die Parade fährt. Er hat also seine Kandidatur vor 2 Wochen erklärt und ist jetzt plötzlich in den Umfragen, in einigen Umfragen vor den Tories. Also aus dem Stand nach 2 Wochen Kandidatur ist Nigel jetzt plötzlich wieder da und spaltet natürlich das konservative Lager. Und damit könnte nach dem britischen Mehrheitswahlrecht der ganze Kuchen an Labour gehen.
Wir haben jetzt also 3 Akteure mit größerer Bekanntheit. Nochmal kurz zu Rishi Sunak. Wie könnte er denn das Ruder noch rumreißen? In der ersten TV-Debatte soll er ganz gut agiert haben, recht aggressiv gewesen sein. Was kann er noch tun?
Ja, Rishi Sunak wirkt allgemein seit seinem Amtsantritt eigentlich relativ glücklos, was konservative Politik angeht. Er hat diesen Hintergrund beim World Economic Forum als sogenannter Globalist. Farage bombardiert ihn jetzt natürlich mit seinen offenen Grenzen, seiner Unfähigkeit, die Grenzen zu schließen und diese Schiffe aus Frankreich, die Flüchtlingsboote aufzuhalten. Und mein Gefühl ist, dass die Engländer hier, mit denen ich gesprochen habe, den Sunak schon abgeschrieben haben.
Nigel Farage ist also wieder da. Man kannte ihn eigentlich jahrzehntelang als Kämpfer für den Brexit. Was hat ihn ausgemacht? Wieso hat er damals diesen Erfolg gehabt?
Farage ist einfach eine schillernde Figur. Der hat es ja geschafft, ins EU-Parlament gewählt zu werden für die UK Independence Party 2004. In ein Parlament, was keiner beachtet und auch die Engländer nicht sonderlich interessiert hat. Und Farage hat durch seine Komik und sein Talent als Redner es geschafft, im Internet viral zu gehen mit seinen Reden, obwohl er selber gar nicht online war, gar kein E-Mail-Konto besitzt. Gibt es also diese legendären Reden von Farage, wo er Herman von Rompuy, den Vorsitzenden des EU-Rates, als Rompy Pompy bezeichnet und so ein bisschen so eine Stand-up-Nummer daraus gemacht hat, was sehr gut ankam. Und schließlich 2016 die Tories unter David Cameron dazu gezwungen hat, diese Brexit-Abstimmung durchzuführen. Und eigentlich alle überrascht hat, trotz Kampagne von der EU und von Soros-NGO namens Best for Britain, dass die Engländer doch mit 51% für den Ausstieg gewählt haben. Nigel Farage daraufhin eigentlich die Segel gestrichen hat und gesagt, so, ich habe jetzt erreicht, was ich wollte und sich von der Politik wieder zurückgezogen hat. Dann aber Theresa May 3 Jahre lang diesen Brexit verzögert hat, bis Farage gesagt hat, mir reicht's, ich gehe wieder in die Politik und hat 2019 die Brexit-Party gegründet. Sehr ähnlich wie die Situation jetzt und hat aus dem Stand plötzlich die Tories überholt, wurde also die größte Fraktion im Europaparlament bei den Wahlen im Mai 2019 und hat den Rücktritt von Theresa May erzwungen und die Wahl von Boris Johnson. Boris Johnson sollte eigentlich der Heilsbringer werden, hat auch den Brexit geliefert, aber ist dann 2021, 2022 über diesen Corona-Skandal gestürzt. und wurde von Liz Truss ersetzt, 2022.
Jetzt haben wir ja schon seit einigen Jahren Brexit. Was ist denn dein Eindruck? Ist das erfolgreich oder ist das gescheitert?
Ja, und die Engländer sind sehr froh drüber. Ich meine, über den Brexit streitet man hier nicht mehr. Also auch Keir Starmer, der ein großer Europafreund ist bei Labour, redet eigentlich nicht davon, jetzt in die EU zurückzukehren. Großbritannien ist beim BIP immer vor Deutschland und der EU. Also es gibt keinen Grund, am Brexit zu rütteln.
Haben sich denn die Hoffnungen erfüllt, dass man mehr eigenständige Politik machen kann und beispielsweise auch in der Zuwanderungspolitik eigene Akzente setzen kann?
Ja, das ist eben, wo Farage ansetzt. England ist zum Beispiel immer noch im Europäischen Gericht für Menschenrechte. Dass laut einem Bericht vom European Centre for Law and Justice die Hälfte der Richter aus diversen Soros-NGOs bezieht. Und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat zum Beispiel verhindert, dass man Flüchtlinge nach Ruanda abschieben kann, wie das eigentlich vorgesehen war. Und Rishi Sunak hat sich dagegen einfach nicht durchsetzen können. Ne?
Was ist bei dieser Ruanda-Geschichte im Moment der aktuelle Sachverhalt? Also Sunak hatte es beschlossen und wollte es auch durchsetzen. Besteht im Moment die Chance bei einer Regierung von Rishi Sunak, dass das durchgesetzt wird?
Das geht, glaube ich, eigentlich nur, wenn man aus diesem Europäischen Gericht für Menschenrechte aussteigt. Das ist also eine Einrichtung des Council of Europe. Das ist keine EU-Einrichtung. Da ist England immer noch drin. Und solange sie sich nicht die Blöße geben wollen, aus diesem angeblichen Menschenrechtsgerichtshof auszusteigen, müssen sie sich dem fügen.
Wie würdest du derzeit die politischen Lager einschätzen? Also Labour, Liberale und Grüne zusammengenommen stehen in Umfragen deutlich vorne. Tendieren die Briten nach links?
Das scheint jetzt fast unabwendbar zu sein. Wenn Farage nicht irgendein Wunder vollführt und sich mit den Tories einigt, es hat ja Suella Braverman, die geschasste Innenministerin, die Rechtskonservative von den Tories, schon ins Spiel gebracht, dass Farage den Konservativen beitreten könnte. David Cameron hat sofort gesagt, nein, das ist ausgeschlossen, der ist ein Hetzer. Farage hat daraufhin Suella Braverman eingeladen, in die Reformparty einzutreten, was doch sehr frech war, aber seine Art von Humor. Wenn sich da kein Wunder auftut im nächsten Monat, dann wird Keir Starmer der nächste Premierminister von England sein. Auf jeden Fall. Das haben auch Konservative hier mir gerade eben gegenüber bestätigt.
Im Deutschlandfunk wurde vor einer Woche ganz ähnlich spekuliert. Also Nigel Farage könnte die Tories entweder von innen zersetzen oder sich selbst an ihre Spitze stellen. So eine Art britischer Trump 2.0. Wie siehst du das?
Ja, also Farage ist auf jeden Fall mit Trump befreundet und mit Steve Bannon. Er rechnet aber nicht jetzt mit einem Sieg seiner Partei. Die werden ein paar Wahlkreise nehmen. Dieses britische Mehrheitswahlrecht macht es doch sehr schwer, für Drittparteien überhaupt vertreten zu werden. Die UK Independence Party, die war ja nur im Europaparlament und niemals im House of Commons vertreten. Eben wegen dem Mehrheitswahlrecht, da muss man also schon der Erstplatzierte sein in seinem Wahlkreis, um überhaupt Abgeordnete zu erreichen. Aber Farage sagt selber, 2029 wird er dann Premierminister. Und das ist auch schon durchaus möglich, was er da vorhat.
Immerhin wird er dann möglicherweise die Bühne des britischen Unterhauses bekommen. Es ist durchaus möglich, dass er als Einzelperson oder mit wenigen weiteren Kollegen dann ins Unterhaus kommt.
Jetzt scheint er in seinem Wahlkreis ganz gut dazustehen. Ja, also dass er zum ersten Mal ins House of Commons einzieht, das ist durchaus möglich. Dann wird eben die nächsten 4-5 Jahre zeigen, ob eine richtige Reformparty in England möglich ist oder ob die Tories sich irgendwie mit ihm einigen. Aber momentan schaut es für die Konservativen in England sehr schwierig aus.
Du sagtest, dass man grundsätzlich eher einverstanden ist mit dem Brexit. Man will auf jeden Fall nicht mehr zurück. Will man nicht mehr zurück, weil das jetzt gut funktioniert? Oder will man nicht mehr zurück, weil man weiß, dass es viel zu aufwendig wäre, wieder zurückzugehen?
Die Engländer haben dieses Votum akzeptiert, auch die linken Engländer. Und sie sehen ja das ganze Chaos in Brüssel. Also eine Ursula von der Leyen, die dient hier als abschreckendes Beispiel. Die ist von niemandem gewählt worden. Jetzt wird wieder in irgendwelchen Hinterzimmern diskutiert, ob sie ihren Job behalten darf oder nicht. Das ist also nicht die Art der direkten Demokratie, die der Engländer gewöhnt ist. Der Nigel Farage geht raus und klopft in seinem Wahlkreis an Türen und redet mit Leuten und trinkt mit denen Tee. Das ist also eine Art von direkter Demokratie, die wir in Deutschland und auch in der EU überhaupt nicht kennen. Also hier werden wirklich die Politiker zur Rechenschaft gezogen. Und wenn das nicht möglich ist, dann steigen die Engländer ganz schnell aus.
Du beschreibst also den Blick der Engländer auf die EU. Das, was wir hier von Großbritannien mitkriegen über unsere Medien, ist natürlich auch nicht immer Gold. Da sieht man beispielsweise das NHS, das Gesundheitssystem, in dem es teilweise angeblich zu Stunden oder gar tagelangen Wartezeiten kommt, bis überhaupt mal ein Rettungswagen erscheint. Oder wir hören über brutale Messergewalt, die viel größer sein soll als die, die wir gerade in Deutschland diskutieren.
Mhm. Ja, das ist durchaus das Problem, ist auch da, wo Farage natürlich ansetzt. Er rechnet vor, wie viele Milliarden er einsparen kann beim NHS, wenn er jetzt anfängt, die Bootsflüchtlinge abzuschieben, die Illegalen abzuschieben, die Grenzen zuzumachen. Und das ist bei uns ja das ähnliche Problem. Ähnlich ist es bei uns auch mit der Messerkriminalität. Das kennen wir ja aus Mannheim und so weiter. Da macht Farage die einzig vernünftigen, meiner Meinung nach, Vorschläge. Stop and Search ist das Motto aus Amerika. Das heißt, die Polizei soll ermächtigt werden, Verdächtige, Menschen, die irgendwie verdächtig wirken, ohne besonderen Anlass zu durchsuchen und ihre Personalien aufzunehmen. Und das hat in New York der 90er Jahre schon sehr gut gewirkt. Und der Rudy Giuliani ist, denke ich, die einzige Art, wie man tatsächlich eine Messerverbotszone, und zwar landesweit, erreichen kann.
Die Sichtweise auf diese Maßnahme dürfte in den USA heute ein bisschen anders sein. Ich vermute, da wird heute von Racial Profiling gesprochen, weil diejenigen, die möglicherweise da verdächtig waren, waren dann zufällig meistens schwarzer Hautfarbe. Sehe ich das richtig?
Das war ja das Problem. Deshalb haben die Staatsanwälte, die oft von bestimmten NGOs unterstützt wurden, eben dieses Stop and Search komplett aufgehoben, zumindest in den amerikanischen Großstädten, mit dem Hinweis darauf, dass es vorwiegend schwarze junge Männer treffen würde. Aber es besteht natürlich wenig Anlass, ältere chinesische Damen zu durchsuchen. Also das ist einfach praktische Polizeiarbeit gewesen. Dass man dahin wieder zurückkehrt, hängt natürlich von dem Willen der Bevölkerung ab. Wenn ihnen die Messergewalt und die Gewalt auf den Straßen wie in Amerika jetzt zu viel wird, dann werden sie sich auch wieder solchen Lösungen zuwenden.
Sollte kein Wunder passieren, können wir uns auf einen Premierminister der Labour Party einstellen, das sagtest du. Was ist dann von ihm zu erwarten, einerseits für die Europäische Union, andererseits für die Briten?
Keir Starmer wird auf jeden Fall die Grenzen weiter offen lassen. Er ist ein großer Freund der Einwanderung. Und er wird versuchen, sich wieder in irgendeiner Form der EU anzunähern, sei es durch Verträge oder wie auch immer. Ich glaube nicht, dass er es versuchen wird, den Brexit komplett rückabzuwickeln, aber diese Chance besteht auch. Er wird auf jeden Fall versuchen, zum Beispiel EU-Bürger das Wahlrecht einzuräumen. Das ist etwas, wo die Tories jetzt gleich wieder aufschreien, dass er also 6,6 Millionen EU-Bürger hier in Großbritannien das Wahlrecht geben wird, die vielleicht auch alle eher Labour stimmen werden.
Großbritannien wählt. Premierminister Rishi Sunak hätte noch bis Januar warten können, ob die politische Stimmung sich für ihn aufhält. Er hat den Wahltermin aber bereits auf den 4. Juli gelegt. Es sei an der Zeit, dass die Briten über ihre Zukunft entscheiden. Zugeschaltet war unser Redakteur Colin McMahon aus London.
Tschüss aus London.